Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir wollen insgesamt ein digitaler Verlag sein. Wie könnten wir da das Digitale quasi als ein Segment ausweisen? Wir haben auch keinen Digitalvorstand, keine Digitalabteilung, sondern digital ist in diesem Unternehmen alles. Und deswegen macht das keinen Sinn mehr.
Bei Springer ist alles digital, deswegen wird es nicht mehr ausgewiesen. Das ist die Emanzipation vom Papier auch innerhalb des Konzerns. So lautet ja die Leitidee, mit der Vorstandschef Matthias Döpfner den Springer Verlag schon seit einigen Jahren zum Digitalkonzern umbaut. Die digitale Zukunft stand deshalb auch im Mittelpunkt der Bilanzpressekonferenz von Springer. Mehr dazu am Ende des Radio 1 Medienmagazins in der Ausgabe vom 8. März 2014. Außerdem um Ausgleich bemüht der TV-Sender ATR, der Krim-Tataren und die Media-Analyse Radio. Was verraten uns die Zahlen? Und das natürlich wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wir daten sie ja immer wieder ab auf die Situation in der Region der Krim. Simferopol ist ja die Hauptstadt der Autonomen Republik Krim. Die SS verübte dort 1941 Massaker. Stalin rottete dort einige Jahre später die Krim-Tataren aus oder vertrieb sie. Das ein ganz kurzer geschichtlicher Exkurs, um ein bisschen noch zu verstehen, worum es gleich im nächsten Beitrag geht. Vorher noch ein ganz kurzer Ausschnitt aus einer dpa-Meldung von heute. Mit jedem Tag, heißt es dort, wächst das Misstrauen auf der Halbinsel Krim. Besonders Gegner einer Eingliederung in die Russische Föderation warnen vor zunehmender Gesetzlosigkeit unter der selbsternannten Führung. Der Kritiker Verbindungen in kriminelle Kreise vorwerfen. Berichte über Einschüchterungen und Übergriffe auch auf Journalisten nehmen zu. Ukrainische Fernsehkanäle sind abgeschaltet. Eine Woche vor dem umstrittenen Referendum über die Zukunft der Krim, die offiziell noch ukrainisch ist, scheint eine sachliche Diskussion unmöglich. Insofern war ich dankbar, dass mir Wolf Harrand, er war jahrelanger Macher des dortigen Medienmagazins beim österreichischen internationalen Auslandsrundfunk, Kurzwellenpanorama, die X-Telegramm, Medienpanorama, die Fans werden sich erinnern, Intermedia, der mir einen Hinweis gab über ein kurzes Porträt des Senders ATR von den Krim-Tataren. Christian Wehrschütz, er ist der Südosteuropa-Korrespondent des ORF und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die Situation noch genau in dieser Minute so ist, wie sie von ihm dargestellt wird, aber ich denke, es ist ein Dokument, was wir zur Kenntnis nehmen sollten, wie die Situation aus der Sicht der Krim-Tataren selbst aussieht.
Mit diesem Musikbett beginnen die Nachrichtensendungen des TV-Kanals ATR, der außerhalb des Stadtzentrums von Simferopol seinen Sitz hat. Gegründet wurde der Sender vor einigen Jahren als weltweit einziger Kanal der Krim-Tataren. Sie wurden von Josef Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Vorwand der Kollaboration mit den deutschen Besatzern nach Zentralasien deportiert. Seit dem Zerfall der Sowjetunion vor mehr als 20 Jahren kehrten mehr als 250.000 auf die Krim zurück. Sie machen etwa 10% der Bevölkerung aus und sind für den Verbleib der Krim bei der Ukraine. Die noch in Usbekistan geborene Elzara Islamova ist Generaldirektorin des Senders ATR. Zum Zusammenleben der Völker auf der Krim, sagt Elzara Islamova.
Mehr als 20 Jahre leben viele Nationalitäten zusammen. Das gilt auch für unseren TV-Sender. Wir wurden als erster Sender der Krim-Tataren gegründet, um unsere Kultur, Geschichte und Sprache zu pflegen. Doch bei uns arbeiten alle Nationalitäten. Wir senden in verschiedenen Sprachen und unser Sender ist für alle interessant, nicht nur für die Krim-Tataren, wie unsere Reichweite zeigt. Heute scheint es mir, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo russische Massenmedien speziell versuchen, einen multiethnischen Konflikt zu provozieren.
Seit Beginn der Demonstrationen in der Ukraine Ende November ist bisher jedenfalls kein Fall bekannt geworden, wo ein Russe in der Ukraine Opfer von Nationalitätenhass geworden wäre. Natürlich sind in der neuen ukrainischen Führung auch Ultranationalisten vertreten, doch auf der Krim ist Russisch der dominant, dass bisher von einer Ukrainisierung keine Rede sein kann. Dazu sagt Elzara Islamova.
Es gibt hier keine Bedrohung für die russische Bevölkerung. Bei uns herrscht Frieden in der Gesellschaft. Das, was passiert, sind bestimmte Provokationen. Daher bemühen wir uns als Krim-Tataren, auf Russen und Ukrainer einzuwirken, dass sich alle zurückhalten. Die Politiker sollen sich nun bemühen, den Konflikt friedlich zu lösen.
Und wie schätzt die Generaldirektorin des TV-Senders ATR die Stimmung der Bewohner auf der Krim ein? Elsara Islamova.
Das ist einfach eine besorgniserregende Lage, wo die Menschen Angst haben. Gleiches gilt für die Soldaten, denn niemand war auf diese überstürzten Ereignisse vorbereitet, die binnen 2 Tagen die gesamte Region erfassen können. Denn an strategischen Punkten gibt es viele Militärbasen, die Flotte und strategisch wichtige Verwaltungseinrichtungen der Krim. Somit herrscht einfach Angst und Ungewissheit, weil keiner weiß, was sein wird.
Das war Christian Werschütz vom österreichischen Rundfunk aus Simferopol, der Hauptstadt der Autonomen Republik Krim. Seit 1972 gibt es die Mediaanalyse Radio zur Reichweitenmessung. Es gibt bis heute keine bessere Methode für dieses flüchtige Medium Radio, als Hörerinnen und Hörer im persönlichen Gespräch auszufragen. Inzwischen wird dies telefonisch gemacht und in dieser Woche gab es wieder aktuelle Zahlen. Dieter K. Müller vom Vorstand Radio der AGMA, also der ACMA. Zunächst, wie viele Leute haben Sie wieder bundesweit befragt, zum Beispiel welchen Radiosender Sie gestern gehört haben?
Also die Befragung fand bei 68.500 Personen statt, national. Allein in Berlin wurden etwa 4.400 Personen befragt.
Das für die, die meinen, das könne ja nicht mit rechten Dingen zugehen, das sei nicht repräsentativ. Was sagt Ihnen nun als Radioforscher dieses große Zahlenwerk ganz besonders? Also, dass man sogar auf reichweiten.de ja auch für den Privatmenschen nachlesen kann, aber das ist dann doch ein sehr großes Tabellenwerk. Worauf sollte man sich fokussieren?
Ja, die große Zahl allein ist nicht ausschlaggebend. Die große Zahl kommt dadurch zustande, weil natürlich Radio ein regionales Medium ist und bleiben wir am Markt Berlin, ja, der Markt Berlin ja so viele Sender hat, um für jeden Sender einigermaßen zuverlässige Reichweitendaten liefern zu können, braucht man eine große Zahl von Interviews. Wenn Sie sich vorstellen, eine Bundestagswahl, eine Wahlvorhersage basiert national meistens auf 1.000 Befragungen. Jetzt sind es allein über 4.000 in Berlin. Und die 4.000 Befragungen in Berlin, ja, sind so angelegt über die Stichprobe, dass die natürlich nicht nur in Charlottenburg stattfinden, sondern sich so über Berlin verteilen, wie sich die Bevölkerung über Berlin verteilt. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, um am Schluss zu hochrechenbaren, repräsentativen Zahlen zu kommen.
Mit dem kleinen Schönheitsfehler, den müssen wir zugestehen, dass Sie nur Festnetzanrufe tätigen.
Ja, der Schönheitsfehler, den geben wir auch offen zu. Aber das ist kein singuläres Problem der Mediaanalyse, sondern ein Problem der kompletten deutschen Marktforschung. Ich kann Ihnen das auch einfach erläutern, woran das Problem liegt. Nicht, weil man nicht will, ja, sondern Festnetznummern sind regional verortbar. 030 heißt, die Person wohnt in Berlin. Wenn Sie Mobile-Only-Personen in Berlin anrufen wollen, wie geht das denn? Eine 0171 ja, ist nicht regional verortet.
Und wenn Sie fragen, wo hören Sie Radio? Ich meine, Sie müssen ja sowieso glauben, was die Leute sagen.
Ja, das sowieso. Nicht, wo hören Sie Radio? Das heißt, um in Berlin Personen ja mobil zu befragen, müsste man ja komplett telefonieren und hätte dann 90% Ausschuss und nur bei 10% käme ein Interview in Frage. Also es macht eigentlich nur Sinn in einer nationalen Stichprobe. Und die Mediaanalyse wird ab der nächsten MA, nächste MA heißt die ab 2015, also die Erhebung wird in diesem Jahr beginnen, Mobilfunknummern integrieren. Die ACMA hat da einige Tests gemacht, weil es geht nicht darum zu sagen, man integriert, sondern wie und in welchem Mischungsverhältnis integriert man Mobilfunknummern zu Festnetznummern, wie ergänzt man das. Und um das ja methodisch sauber hinzukriegen, bedarf es gewisser Vorbereitungen. Die sind nahezu abgeschlossen, sodass diese einschränkende Aussage für die künftige MA nicht mehr gelten wird.
Nun wird ja Radio nicht nur über terrestrische Rundfunkempfänger klassischerweise wahrgenommen, sondern mittlerweile ja auch dadurch, dass Radiosender streamen mit Handys und ähnlichen Geräten wie WLAN-Radios. Was machen Sie denn mit diesen Radionutzern? Ist das für Sie interessant?
Das ist sehr interessant und die ACMA wird Ende März erstmalig Daten zur Streaming-Nutzung von Radiosendern vergleichbar mitteilen. Das ist der erste Schritt, der dergestalt vonstatten geht, dass zunächst einmal auf Basis der Logfiles vergleichbar, überprüfbar, kontrollierbare Messungen vorgenommen werden. Und alle Sender, die teilnehmen, ja, sind dann in einer vergleichbaren Performance. Das heißt, ja, man kann die Zahlen, die Hörerzahlen über Web der einzelnen Sender miteinander vergleichen. Was im ersten Schritt noch nicht möglich sein wird, ist, diese Zahlen auf Personen umzurechnen. Das sind zunächst einmal nur Abrufzahlen für einzelne Sender. Im zweiten Schritt ist vorgesehen, diese Nutzungsdaten mit denen der MA zu verknüpfen, sodass eine Media-Analyse Radio künftig neben den normalen UKW-Sendern auch differenzieren kann. UKW-Sender haben nochmal x Hörer im Web gehabt und natürlich auch Web-Only-Angebote wären dann vergleichbar in einer Media-Analyse dargestellt. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik, das wird eher in 2015 ja konkreter, aber im Moment sind erste Untersuchungen im Gange und ja, erste Zahlen werden Ende März veröffentlicht.
Nun muss man dazu sagen, dass Sie natürlich die Internet-Radionutzer trotzdem erfassen, weil Sie ja nicht fragen, mit welchem Rundfunkempfänger haben Sie das Radio gehört, sondern nur, welchen Sender haben Sie gestern gehört. Da ist dann die Internetnutzung ja automatisch in der Befragung mit drin, aber eben nicht einzeln ausweisbar.
Nicht einzeln ausweisbar, das ist richtig. Ja, die Media-Analyse trennt nicht in der Erhebung nach dem jeweiligen Empfangskanal. Insofern kann man nie sagen, wie hoch der Anteil der Hörer über Web ist. Wir wissen auch nicht, ob die Webnutzung von der Media-Analyse vollständig erfasst wird oder nur zum Teil. Das wäre auch noch ein Schritt, der zu überprüfen wäre. Aber zumindest ja auch in der heutigen Reichweite sind die Webhörer schon mit drin. Ob vollständig, wie gesagt, wissen wir noch nicht. Das werden wir noch in Erfahrung bringen. Aber wie gesagt, künftig wird in einer Media-Analyse auch ja die Webradionutzung und die Performance von Web-Only-Sendern verfügbar sein.
Und damit erstmal ganz kurze Pause für ein Genre, das ich hier in einer Kunstvariante der Spliff Radio Show verwende. Wise Hockey College und danach geht's gleich weiter mit Dieter K. Müller von der ACMA. Wise Hockey College. Der Wise Hockey College Jingle aus der Spliff Radio Show. Herr Müller, es gibt ja nun regelmäßig Kritik, die man inzwischen auch auf Twitter nachlesen kann, weil sich die Leute immer sehr schnell dann natürlich äußern können an der Art und Weise der Erhebung. Erstens, weil ja nur das Erinnerungsvermögen der Menschen abgefragt wird und auch, weil es mitunter doch sehr starke Unterschiede in den Zahlenwerten gibt in Relation zu den Voruntersuchungen, also die ein halbes Jahr zuvor gemacht wurden. Also zum Beispiel das Medienmagazin hat einen Zuwachs jetzt von 38,2%, in der werberelevanten Zielgruppe sogar um 55,3%. Das ist erfreulich, aber eigentlich nicht nachvollziehbar, zumal es zuvor einen Absturz gab, nachdem jahrelang wiederum stetig Hörer dazukamen. Also es ist sehr schwer nachvollziehbar, welche Faktoren diese Schwankung um bis zu 100.000 Hörern auslösen kann, bei einem Produkt, das ja relativ stabil daherkommt.
Ja, Sie haben recht, aber
ist das Leben, vielleicht noch die Frage, ist das Leben ein Pendel?
So könnte man es fast sagen. Man kann auch sagen, die EMA hat es gegeben und die EMA hat es wieder genommen oder umgekehrt, ja. Aber das wäre nicht ja unbedingt seriös. Das Problem ist schlichtweg die Größe der Stichprobe. Auch 4.400 Befragungen ja, reichen aus, um mit Zuverlässigkeit sagen zu können, wie viel Hörer ein Sender hat. Wenn man jetzt aufgliedert die Hörerschaften nach einzelnen Wochentagen und nach einzelnen Zeitschienen, dann ist die einzelne Zeitschiene einer so großen Schwankung unterworfen, rein statistisch, dass so Ausschläge natürlich vorkommen können und bei diesen Ausschlägen man leicht die Neigung hat zu sagen, ja, da stimmt etwas mit der MA nicht. Aber ich vermute mal, auch diese Schwankung ist rein statistisch gesehen mehr oder minder im Rahmen der Schwankungsbreite, immer in Relation zur Gesamtreichweite des Senders. Wenn der Sender insgesamt gewonnen hat, muss es irgendwo ja herkommen. Und das kann sich dann schon an einem Wochentag in einer Zeitschiene etwas extremer ausdrücken. Also auch dafür sind 4.400 Interviews vielleicht nicht ausreichend.
Gibt es dennoch für Sie als Forscher, der sagt, nun gibt es statistische Schwankungen, in dieser Media-Analyse jetzt besonders starke, interessante Verwerfungen oder Auffälligkeiten? Also ich habe gelesen, es gibt erneut starke Zuwächse bei den ARD-Popwellen.
Also eigentlich ist die Media-Analyse sehr stabil geblieben. Die Unterschiede sind eigentlich marginal. Dass ARD-Popwellen hinzugewonnen haben, ja, es sind eigentlich zwei, ja, die sehr hervorstechen. NDR 2 hat deutlich hinzugewonnen. Man muss aber auch zugeben, dass NDR 2 Jahre hatte, ja, wo es eher nach unten ging. Und man hat dort am Programm etwas getan, was offenbar Erfolg zeigt. Und die WDR-Wellen haben hinzugewonnen. Ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert.
Radio Berlin 88.8 hat neue Hörerinnen und Hörer gewonnen zum Beispiel. Aber sehen Sie zum Beispiel für den Berlin-Brandenburgischen Radiomarkt dann doch eher so etwas wie eine Konsolidierung oder dass hier nicht große Überraschungen zu sehen sind?
Keine großen Überraschungen. Ich glaube, dass die Methode sehr gut den Markt repräsentiert. Und es gibt immer ein Auf und Ab und es gibt ja höhere Wanderungen. Ja, keine Welle ist konstant. Jeder tut etwas, um besser zu werden. Und manchmal führt das der Versuch, besser zu werden, auch dazu, dass der Wettbewerber gewinnt und man selbst keine Hörer hinzugewinnt. Auch dies kann passieren. Eigentlich ja, ist es ja ganz normaler Markt. Entscheidend ist ja, wie die Radionutzung erstmal insgesamt ausfällt. Ja, in Zeiten der Medienkonvergenz wird ja immer spekuliert, können ja Massenmedien überhaupt noch Publikum hinzugewinnen oder kann es eigentlich nur noch nach unten gehen? Und insofern ist es immer spannend zu sehen, dass die Gesamtradionutzung nahezu unverändert gleich bleibt. Ja.
Nun ist ja die Reichweitenermittlung die eine Seite. Das Medium ist ja, deswegen machen Sie das ja eigentlich, auch interessant nach wie vor für die werbetreibende Industrie. Und beobachten Sie da etwas, was man bei den Printmedien ja schon seit Jahren feststellt, dass hier möglicherweise dieses Medium nicht mehr so attraktiv ist, dass jetzt alles zu online wandert?
Also genau diese Stabilität hilft natürlich dem Radio als Werbeträger sehr gut. Denn online ist hip, weil man da unterschiedliche Möglichkeiten hat, aber von den großen Massenmedien, ja, sind es Fernsehen und Radio, die nach wie vor mit einer großen Stabilität da sind. Wobei Fernsehen eine gewisse Wanderung erkennbar hat, eine gewisse Publikumswanderung vom normalen Bildschirm hin zu ja Mediatheken, ja auch Nutzung Second Screen über iPads. Also diese Wanderung ist bei Fernsehen durchaus erkennbar, wobei in der Summe, glaube ich, die Fernsehnutzung auch ja mehr oder minder unverändert auf hohem Niveau stark ist. Und Radio gelingt es immer wieder, sein Publikum zu halten. Entscheidend ist ja, wie gelingt es, wie schafft man es, junge Hörer bei der Stange zu halten. Die Musik alleine ist es nicht. Es muss eine Mischung sein, ein Angebot aus Information, Service und ja Lebenshilfe.
Da sind wir ja genau richtig bei Radio 1. Ich bedanke mich bei Dieter K. Müller vom ACMA-Vorstand Radio für die Interpretation der jüngsten Ausgabe der Media-Analyse Radio.
Ich danke Ihnen auch. Radio 1.
Im März spielen im Privatclub in Berlin mal wieder ein paar richtig gute Bands. Radio 1 präsentiert Miraculous Mule. Göttlicher Blues mit Gospel und Roots Rock.
So I'm gonna tell you.
The Excitement. Oh, yeah. Heißer Soul aus Spanien. Trista Bell. Die Muse von David Lynch mit einer Stimme, die Gänsehaut macht. Alle Infos zu allen Bands auf radio1.de. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Während das Interview mit Dieter K. Müller aufgezeichnet war, erwarte ich jetzt gleich einen lebendigen Studiogast. Er wird mich aufklären über die dritte Säule des Fernsehens, nämlich Pay-TV. Aber ist das wirklich eine dritte Säule? Bisher gab es immer nur rote Zahlen.
Lass dich von Sendezeiten nicht hetzen. Hol dir Sky und entscheide selbst, was läuft und wann es läuft. Die neuesten Blockbuster und ganze Staffeln preisgekrönter Serien einfach auf Abruf. Großartiges Fernsehen das ganze Jahr? Du willst es doch auch. Sky.
Du willst es doch auch. Das war innerhalb unserer redaktionellen Verantwortung mal ein Werbeclip und zwar für das Bezahlfernsehen Sky. Unbezahlt in dem Fall, weil wir es als Tondokument präsentiert haben. Denn das soll so ein bisschen stimmungsmäßig hinüberführen zu dem Thema, was ich vorhin angedeutet habe, nämlich Pay-TV. Seit 1991 gibt es ja hierzulande Pay-TV und seit 4 Jahren heißt das größte deutsche Bezahlfernsehen Sky und oh Wunder, im letzten Jahr machte man erstmals einen bescheidenen Gewinn. In dieser Woche stellte Sky in Berlin eine Studie über die Bedeutung und die Entwicklungsperspektive von Bezahlfernsehangeboten vor. Und ich habe einen lebenden Menschen angekündigt, Michael Mayer. Du hast dir das Ganze mal ein bisschen genauer angesehen. Welche Bedeutung hat Pay-TV tatsächlich bei uns? Ist es die dritte Säule, die man überall las?
Ja, also diese ganze Studie schreit danach, wir sind systemrelevant. Erstellt wurde sie vom Publizisten und Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister und die Studie zeigt, also ich nenne mal ein paar Zahlen, also 24.000 Jobs sind direkt oder indirekt von Sky abhängig, in der Gastronomie wegen dieser Sky Sports Bars, in den Produktionsfirmen, also Sky produziert ja auch eine Menge, bei Fußballvereinen, also 10% von ihrem Umsatz machen die Fußballvereine mit Sky und insgesamt sind das 1,3 Milliarden Umsatz, die Sky macht und damit deckt Sky 70% des Marktes für Bezahlinhalte ab. Auf die Konkurrenz der Internetdienste, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Also wie gesagt, im Grunde schreit die ganze Studie, wir sind systemrelevant und sie haben ja im Grunde auch recht damit. Und wenn wir jetzt mal zu dem Punkt kommen, warum sind die jetzt erfolgreicher als früher? Also 35 Millionen Euro Gewinn haben sie im letzten Jahr gemacht. Und es sind derzeit noch eine Zahl, 3,7 Millionen Haushalte haben Sky abonniert. Und man hofft auf 4 Millionen in diesem Jahr oder Ende des Jahres. Und ich habe Sky-Chef Brian Sullivan jetzt mal gefragt, wie er die Situation sieht. Also er ist da sehr vorsichtig, er spricht davon könnte, sollte und meint, dass man angesichts des schwierigen Marktumfelds noch immer viele Fehler mache. Und ich habe ihn mal gefragt, wie er die Marktsituation so sieht und warum die jetzt erfolgreich geworden sind.
Es gab kein Geheimrezept, sondern wir haben 1000 verschiedene Dinge verbessert. Wir haben den Kundenservice verbessert. Die Technik funktioniert nun reibungslos. Und am wichtigsten, heute ist es so, dass wenn ein Zuschauer nicht genau weiß, was läuft, wird er bei uns immer etwas finden, was er gucken möchte. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Heute ist es fast mit Garantie so.
Kein Wunder, möchte man ja fast einwerfen, denn die über 70 Kanäle decken doch fast alles ab, oder?
Ja, ist ja ein enormes Programmangebot, was die haben. Also die produzieren ja nicht alles selbst. Also es sind Spielfilme, Serien, Kindersendungen, Erotik. Aber am wichtigsten ist natürlich der Fußball, überhaupt keine Frage. Sky lässt sich ja die Live-Berichterstattung der Bundesliga eine Menge kosten. Also da gibt es keine bestätigten Zahlen, aber Insider schätzen so auf über 350 Millionen Euro pro Saison. Das muss man ja erstmal wieder reinholen. Aber es ist so, dass im letzten Jahr der Europäische Gerichtshof entschied, dass Fußball Rechte nicht ganz exklusiv erworben werden können von den Bezahlfernsehmachern. In einer Grundsatzentscheidung haben die ja befunden, dass derlei Rechte ebenso wie an Olympia, Europa oder Weltmeisterschaften zumindest geteilt werden müssen. Das fährt Sky so ein bisschen in die Parade. Ich habe mal Hans Hege gefragt, Direktor der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg, wie er die Situation sieht, wie er sich mittelfristig die Zukunft von Bezahlfernsehen vorstellt, gerade im Hinblick auf die Exklusivinhalte.
Also im Sport ist es ja nach wie vor so, dass man Bundesliga live nur bei Sky sehen kann. Man kriegt sie dann zeitversetzt mit Ausschnitten bei Bild.de und kriegt sie dann in der Sportschau. Niemand hat alles, aber ist ein differenziertes Modell und die Auswahl wird auch im Bereich der Filme noch viel größer werden.
Ja, aber Sky ist ja nicht die einzige Bezahlinhalte-Plattform. Wie ist denn da die Konkurrenzlage? Können die sich behaupten? Wie ist das im Verhältnis?
Ja, für mich war neu, es gibt über 60 Plattformen in Deutschland, die Bezahlinhalte.
60?
Also 60, das war mir irgendwie neu, weil ich kenne jetzt irgendwie Watch Ever, MaxDome, Pro7Sat1, Lovefilm und auch das viel zitierte amerikanische Unternehmen Netflix steht ja angeblich auf dem Sprung nach Deutschland. Allerdings ist es so, wenn man da genau hinguckt, dass viele von diesen Angeboten jetzt nicht, also keine neuen Inhalte sind. Also die Serien und Filme sind nicht unbedingt neu. Aber immerhin, Firmen wie Amazon oder Netflix setzen ja vermehrt auf Exklusivinhalte, also auf exklusiv produzierte Filme und Serien. Und ich habe den Sky-Chef Brian Sullivan mal gefragt, wie er die Situation sieht. Und er meinte, er sieht es gelassen, aber er will schon selbst mehr Exklusivinhalte anbieten.
It's not a need, but it's a want.
Wir müssen nicht, aber wir wollen mehr fiktionales Programm selbst produzieren. Wir haben ein paar Serien schon selbst produziert, aber es werden nie hunderte von Sendungen sein, eher so 2, 3, 5 oder 10 Serien und Filme pro Jahr. Aber es ist aufregend. Vor 4 Jahren konnten wir daran noch nicht mal denken.
Aber wie attraktiv die Exklusivinhalte dann sein werden, das muss man einfach mal abwarten. Aber abschließend kann man sagen, also angesichts von 1,3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr sind die ja in der Tat nicht mehr weit entfernt von RTL oder Pro7Sat1, auch wenn die ihre Programme anders finanzieren. Ich habe dann am Schluss Brian Sullivan nochmal gefragt, wie er sieht, wohin die Reise geht, was die Zukunftsperspektiven von Bezahlfernsehen sind. Aber er will sich da nicht allzu weit aus dem Fenster hängen.
Ich treffe keine Zukunftsprognosen, nur so viel. Unternehmen, die versuchen, die Zukunft nach ihrem Gusto zu formen, verlieren meistens. Wenn sie auf einem bestimmten Weg bleiben, garantiere ich ihnen, in 5 Jahren wird dieser Pfad falsch sein.
Ja, man könnte nun sagen, Pay-TV ist die dritte Säule, warten wir es ab. Es gibt zumindest einen zarten Hinweis darauf, dass es so sein könnte. Vielen Dank, Michael Mayer. Radio 1 mit dem Medienmagazin und hier schließt sich der Kreis zum Anfang der Sendung. Stichwort nochmal Emanzipation vom Papier, der Axel Springer SE. Die Zeichen stehen also auf digital und das spiegelt sich auch in der Jahresbilanz des Springer-Konzerns wieder, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Erstmals in der Geschichte hat der Verlag die Felder Print und Digital zusammengeführt. Das heißt, die Geschäfte werden jetzt nach neuen Kriterien abgerechnet, zum Beispiel unter der Rubrik Bezahlangebote, wozu auch die Zeitungen und deren Online-Auftritte zählen. Der Vorteil, das Umsatzminus im Printbereich verschwindet so in der Bilanz, die insgesamt positiv ausfällt. Die Gesamterlöse stiegen um gut 2% auf knapp 3 Milliarden Euro. Nur Zeitungen und Zeitschriften brachten analog und digital miese ein. Und das gerade in der Woche, wo wir gehört haben, dass die Münchner Abendzeitung Insolvenz anmelden musste. Dennoch setzt Vorstandschef Matthias Döpfner, also das ist nicht vom Springer Verlag, nur damit jetzt kein Missverständnis entsteht, aber das sind so gegenläufige Tendenzen. Auf der einen Seite gehen Zeitungen pleite und auf der anderen Seite hat man dann doch Hoffnung, dass man die Zukunft meistern kann. Also Vorstandschef Matthias Döpfner setzt auch für die Zukunft auf das gedruckte Wort.
Und Sie würden wir nicht an die Zukunft der Branche glauben, nicht an die Zukunft des Verlegertums und würden wir nicht glauben, dass man mit starken marktführenden Zeitungsmarken in den nächsten Jahrzehnten noch viel Geld verdienen kann und Wachstum erzeugen kann, dann hätten wir doch als allererstes die Bild-Zeitung verkauft.
Ja, dieser Logik muss man erstmal folgen. Stattdessen hatte der Konzern ja im vergangenen Jahr andere Traditionsblätter an die Funke Mediengruppe verkauft, darunter das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost und die Hör zu. Ein Deal, den damals viele als Anfang vom Ende des Verlagshauses Springer interpretierten. Döpfner zeigte sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag aber zuversichtlich, dass der Verkauf vom Kartellamt bald genehmigt wird. Über die Perspektive des Printgeschäfts insgesamt sage die Transaktion jedoch nichts aus.
In einem insgesamt rückläufigen Markt, wo sich nur noch klare Marktführerpositionen behaupten können, geben wir die Marken in einem Feld, in dem wir keine Marktführerschaft erringen können, in eine Organisation, die diese Marktführerschaft entweder schon hat oder sie aufgrund nicht vorhandener kartellrechtlicher Restriktionen erreichen kann. Das ist bei Funke absolut gegeben.
Und es ermögliche Springer die beschleunigte Digitalisierung. Wohin das den Konzern dann bringen wird, bleibt offen. Bislang sprudeln die Gewinne etwa bei Geschäftsmodellen mit Stellen- und Immobilienanzeigen. Hier stiegen die Erlöse um 22%. Dass sich publizistische Inhalte im Netz rechnen, muss Springer erst noch zeigen. Aktuelle Zahlen zu den Bezahlangeboten von Bild und Welt gab es in dieser Woche nicht. Matthias Döpfner zeigte sich aber zuversichtlich, auch im Hinblick auf Einnahmen, die über das Leistungsschutzrecht für Presseverleger erzielt werden sollen.
Es gibt durchaus, sagen wir, Simulationen, die schon von ernstzunehmenden siebenstelligen Summen dann ausgehen. Aber was da tatsächlich erwirtschaftet wird, wissen wir eben nicht. Und zweitens ist es ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Es geht nicht um die Frage, ob das Leistungsschutzrecht jetzt heute kurzfristig ein Geschäftsmodell ist, sondern es geht um die entscheidende Frage, ob es uns mithilfe des Leistungsschutzrechts gelingt, überhaupt ein Geschäftsmodell in der digitalen Welt zu etablieren. Ohne Leistungsschutzrecht kein Geschäftsmodell. Jetzt ist es an uns, es auch mit der nötigen Selbstbewusstheit einzufordern. Und ob uns dann Google auslistet, Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich kann mir wirklich, weil ich ja ein großer Bewunderer von Googles unternehmerischem Erfolg bin, nicht vorstellen, dass Google so ungeschickt wäre, hier einen einzelnen Verlag oder eine einzelne Marke zu diskriminieren. Eine schönere Vorlage für Kartellverfahren hinsichtlich des Missbrauchs der Marktbeherrschung könnte es gar nicht geben. Deswegen glaube ich nicht, dass Google das tun wird.
Also keine Angst vor Google bei Springer, die ja Inhalte nicht mehr listen wollen, wenn sie im Rahmen des Leistungsschutzrechts dafür zur Kasse gebeten werden sollten. Auch gratis angeboten, wie sie etwa der britische Guardian betreibt, erteilte Matthias Döpfner eine Absage. Der Guardian konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr seine digitale Löse um 25% auf 70 Millionen Pfund steigern. Für den Springer-Chef ist das kein Argument.
Ich halte es dennoch nach wie vor für den vollständig falschen Weg. Es ist nicht nur unmöglich, auf die Dauer mit nur einer Erlösquelle, nämlich dem Anzeigengeschäft, aufwendigen, unabhängigen, kritischen Qualitätsjournalismus zu finanzieren. Es wird auch immer schwerer sein, tatsächlich seine Unabhängigkeit und seine Kritikfähigkeit zu erhalten, wenn sie nur von Anzeigenkunden abhängen.
Und schließlich habe Journalismus einen Wert, für den die Kunden auch im Internet zu zahlen bereit seien. So Döpfner. Eine interessante Pressekonferenz dieser Woche war am gestrigen Freitag auf dem Lerchenberg in Mainz. Daran will ich Sie auch ganz kurz noch anteilnehmen lassen. Der ZDF-Fernsehrat tagte dort und mit Spannung war auch erwartet worden, inwieweit dort die Online-Petition gegen Lanz eine Rolle spielte. Hören wir den ZDF-Intendanten Thomas Bellut innerhalb einer Pressekonferenz nach der ZDF-Fernsehratstagung.
Dann habe ich den Fernsehrat auch über die Petition zur Lanz-Sendung informiert von einer Frau Müller aus Leipzig. Wir haben diese Petition in unserem Studio in Dresden entgegengenommen. Ich habe Frau Müller geantwortet in dem Sinne, den Sie schon kennen, dass es immer eine schwierige Rolle ist zwischen Gastgeber, die Höflichkeit, die ein Gastgeber hat, und dem Zwang, auch kritisch zu befragen, insbesondere bei der Politik. Das ist immer schwierig, ganz genau zu treffen. In dem Fall auch durch die Konstellation der Gesprächsrunde war sicherlich eine etwas unglückliche Konstellation erreicht worden. Herr Lanz hat ja selbst schon Selbstkritik geäußert. Aber ich will hier auch deutlich sagen, und der Fernsehrat teilt meine Einstellung, die Journalistinnen und Journalisten des ZDF müssen kritisch fragen. Daran wird sich überhaupt nichts ändern. Es ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Und auch wenn es digitale Möglichkeiten gibt, einen Journalisten auch zu verfolgen mit Petitionen, so ändert das an dieser Grundanstellung überhaupt nichts. Natürlich muss sich das ZDF auch im Netz mit Kritik auseinandersetzen. Und das war ja auch der Kern meiner Antwort an Frau Müller. Übrigens will ich Herrn Lanz auch in Schutz nehmen, was Wetten, das angeht. Die Kritik ist massiv. Der Druck, den er aushalten muss, ist wirklich ungeheuerlich. Heute hat ja auch Herr Klaas, Herr Elsner und Joko und Klaas, ja, gesagt, dass sie diesen Druck auch als unerträglich sehen, den dort ein Kollege ausgesetzt ist. Auch in diesem Bereich, Wetten, das hat er meine volle Unterstützung bei der letzten Sendung. In der Tat war es eine niedrige Quote, aber sehen Sie, am Freitag davor war sein Vorgänger Thomas Gottschalk mit dem Klassentreffen auf Sendung und hatte gerade mal 3 Millionen Zuschauer. Und gegen Wetten, das liefen die Superstars mit auch gerade mal 3 Millionen Zuschauer. Ich finde, es wird dringend Zeit, dass diese Diskussion auch mal versachlicht wird. Rund um Markus Lanz. Und der hat die Unterstützung des Hauses in allen Aufgaben, die er bei uns ausübt. Danke.
Dann gab es noch eine Frage zum Jugendkanal, der nicht mehr Jugendkanal heißt, sondern Jugendangebot, weil es eben nicht nur ein Kanal ist, sondern das ist trimedial. Wie viel Manpower denn beim neuen Jugendkanal vom ZDF zumindest aufgeboten werden soll? Also wie viel Menschen dort dieses Angebot machen sollen?
Also da bewegen wir uns natürlich, weil es noch nicht mit der SWR genau auseinandergerechnet ist. Es ist eine niedrige zweistellige Zahl, also über 10 und niedriger als 20, würde ich mal vermuten. Ja. Und die wird man schon benötigen. Sie müssen eins sehen, es ist, selbst wenn Sie wiederholen, müssen Sie Rechte ermitteln. Es bedarf eines Apparats, um diese Aufgabe wahrzunehmen. Das ist, wie gesagt, eine grobe Schätzung. Es ist nicht ungeheuer hoch, aber Sie können daran erkennen, wie ernst wir dieses Thema nehmen, weil wir haben bei dem letzten KEF-Bericht die Auflage bekommen, Personal abzubauen. Einen solchen Prozess möchte ich nicht nochmal in dieser Hektik durchlaufen. Wir sind ja schon in einem Abbauprozess, der bleibt ja bestehen, mindestens bis 2020. sind ja noch eine bestimmte Zahl, die wir noch genau bestimmen müssen, über 100 Stellen abzubauen. Und deswegen kann ich dieses Problem nicht noch weiter vergrößern, indem ich Zusagen mache für ein neues Projekt, ohne an das Personal zu denken. Das ist der Hintergrund. Die ganz genaue Zahl muss man mit dem SWR verhandeln. Wer macht eigentlich was in dem Kanal? Ja, deswegen kann ich mich da noch nicht ganz exakt festlegen, aber in diesem Bereich würde es sich abspielen.
Dr. Thomas Bellot, der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens.
Radio 1.
Sie erreichen wieder die Grenze zum Podcast-Bonustrack. Sie hören einen längeren Ausschnitt aus der Bilanzpressekonferenz vom 6. März 2014 der Axel Springer SE in einer Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Matthias Döpfner über seine Digitalstrategie.
Ich komme jetzt zum Thema neue Segmentierung. An der Strategie des Unternehmens hat sich ja nichts geändert. Wir verfolgen diesen Weg der konsequenten Digitalisierung und Internationalisierung unseres Unternehmens seit nunmehr 12 Jahren und sind, wie die Zahlen eben demonstriert haben, hier recht weit gekommen. Ausreichend ist diese Entwicklung allerdings noch nicht, das sage ich auch ganz deutlich. Hier müssen noch weitere Schritte folgen, um wirklich als Gewinner aus dieser digitalen Transformation hervorzugehen. Aber das Unternehmen hat sich sehr verändert und deswegen hat ein Blick auf die bisher geltende Segmentierung eigentlich seit einiger Zeit schon ergeben, dass das so richtig die Unternehmenswirklichkeit nicht mehr spiegelt. Wir hatten bisher ein Segment Zeitungen Deutschland, ein Segment Zeitschriften Deutschland, ein Segment internationales Geschäft und ein Segment digitales Geschäft. Zeitschriften sind durch den Verkauf an die Funke Transaktion in ihrer Bedeutung für das Unternehmen weiter zurückgegangen. Die Trennung zwischen international und national macht fast überhaupt keinen Sinn mehr, denn nahezu alle Aktivitäten, die wir in der digitalen Welt ergriffen haben, haben irgendwo eine internationale Komponente. Viele sind in 5, 10, 15 Ländern aktiv. Und die Idee, dass ein Segment noch digitales Geschäft umfassen könnte, ist geradezu absurd angesichts der Bedeutung, die die Digitalisierung für dieses Unternehmen hat. Wir wollen insgesamt ein digitaler Verlag sein. Wie könnten wir da das Digitale quasi als ein Segment ausweisen? Wir haben auch keinen Digitalvorstand, keine Digitalabteilung, sondern digital ist in diesem Unternehmen alles. Und deswegen macht das keinen Sinn mehr. Die Trennung zwischen Zeitung und digital ist auch immer schwer möglich, denn die Welt- und Bildgruppe sind heute voll integrierte multimediale Redaktionen. Es gibt keinen Printredakteur mehr, es gibt keinen Printvermarkter mehr. Es gibt selbst im Vertrieb und in anderen Dienstleistungsbereichen des Konzerns in der IT diese Trennung in Print und Online kaum noch oder gar nicht mehr. Und deswegen ist einfach diese Trennung nicht mehr zeitgemäß. Sie entspricht nicht mehr der Art und Weise, wie wir das Geschäft führen, wie wir die Geschäfte sehen. Und sie entspricht auch nicht mehr der Weise, wie die Kunden unsere Produkte sehen. Denn ein Kunde entscheidet sich heute nicht mehr, ob er Print oder Online bucht, sondern entscheidet sich für eine Marke. Und diese Marke möchte er möglichst auf allen Vertriebskanälen dann für seine Kommunikationsabsichten nutzen. Von dieser Erkenntnis, dass wir hier etwas ändern müssen, ausgehend haben wir uns überlegt, was ist die einfachste und die Geschäftsrealität des Unternehmens sowohl aus Kundensicht, zunächst aus Kundensicht, aber natürlich dann auch aus interner Managementsicht am besten spiegelnde Struktur. Und da haben wir uns eigentlich ganz simpel auf die Ursprünge des Verlagswesens besonnen. Was hat ein Verlag traditionell, ein Haus wie Axel Springer traditionell gemacht? Es hat den bestmöglichen Journalismus erstellt, um diesen Journalismus auf drei verschiedene Weisen zu monetarisieren. Durch den zahlenden Leser, der entweder als Abonnent oder als Käufer am Kiosk oder als Käufer im iKiosk sich für diese Marke entscheidet. Zweitens durch die Werbevermarktung durch Anzeigenkunden, die diese Plattform nutzen, um Anzeigen zu schalten. Und drittens durch Kleinanzeigenkunden, die Immobilien, Stellen, Autos suchen oder verkaufen wollen. Das ist, wenn Sie so wollen, das traditionelle Erlösmodell eines Verlages. Was übrigens immer dazu geführt hat, ich werde manchmal darauf hingewiesen, dass heute ein Großteil bei uns im Unternehmen gar nicht mehr als Journalisten arbeitet. Fast 70% bei Axel Springer sind keine Journalisten. Stellen dann manche ganz überrascht fest. Und dann sage ich, ja, dann guckt bitte mal, wie das 1950 oder 1960 war. Da war der Anteil der Nicht-Journalisten eher noch höher, weil schon immer in einem Verlag nur etwas weniger als ein Drittel als Journalisten gearbeitet haben. Und die anderen haben sich um Anzeigenvermarktung und Kleinanzeigenvermarktung oder um Herstellung und Vertrieb gekümmert. Und genau so ist es heute auch. Also an der Mitarbeiterstruktur hat sich eigentlich gar nichts geändert. Die Proportionen sind in etwa geblieben. Und das gilt eben auch für die Erlösstruktur. Und deswegen haben wir gesagt, wir bilden diese Erlösstruktur und die Kategorie der Geschäfte, der Aktivitäten, die wir betreiben, am besten in dieser sehr traditionellen Dreiteilung ab. Der zahlende Leser, der zahlende Anzeigenkunde, der zahlende Kleinanzeigenkunde. Das ist es, was wir tun. Inhalte, Portale, Vermarktungsunternehmen, Classified, also Kleinanzeigenunternehmen, das sind die drei wesentlichen Investitionsfelder im digitalen Geschäft. Und genau so segmentieren wir das Unternehmen in Zukunft. Es gibt im ersten Segment die Bezahlangebote. Da sind alle Geschäftsmodelle enthalten, die überwiegend oder ausschließlich durch zahlende Leser genutzt und monetarisiert werden. Also natürlich die Bildgruppe, die Weltgruppe, die internationalen Medienmarken, die wir besitzen und reine Digitalmarken wie zum Beispiel Runtastic, eine Sport, eine, wenn Sie so wollen, ein digitaler Special Interest Sport Verlag, der seine Angebote auch nur gegen Bezahlung anbietet. Im zweiten Segment sind alle Geschäftsmodelle, die überwiegend oder ausschließlich durch Anzeigenkunden monetarisiert werden. Also die traditionellen Inhalteportale, die fast nur von Werbevermarktung leben, wie Finanzen.net, das marktführende Finanzenportal, oder Ofeminin, das weltweit führende Frauenportal im Internet. Aber auch reine Anzeigengeschäftsmodelle wie Zanox, Digital Window, Buyad oder eben Kaufda, also performancebasierte Vermarktungsmodelle, in denen der Kunde nur zahlt, wenn seine Anzeige zu einer Transaktion geführt hat, oder wie bei Kaufda eine Art digitale Rubrik, eine Art digitale Handelsanzeige, eine Art digitale Schweinebauchanzeige, wenn man so will. Und diese Geschäftsmodelle sind im zweiten Segment bei den Vermarktungsangeboten zusammengefasst. Und im dritten Segment sind es die Kleinanzeigen-Geschäftsmodelle oder die überwiegend oder ausschließlich durch Kleinanzeigen finanzierten Modelle. Alle Immobilienportale, Seloger in Frankreich, Immonet in Deutschland, alle Stellenportale, Stepstone in ganz Europa. Und schließlich auch Geschäftsmodelle wie meinestadt.de. Meinestadt.de ist im Grunde eine Art digitaler Regionalzeitungsverlag. Die betreiben regionale Informationen in allen großen deutschen Städten und Ballungsräumen und werden aber fast ausschließlich durch Rubrikenanzeigenerlöse finanziert. Insofern ist meinestadt.de auch hier unter Rubrikenangeboten gelistet. Diese Segmentierung spiegelt die Kundensicht. Sie spiegelt das Geschäftsmodell eines Verlages und ist ganz nah bei unseren traditionellen Kernkompetenzen und Strukturen, so wie ein Verlag eben denkt. Bezahlangebote, Vermarktungsangebote, Rubrikenangebote und natürlich das Segment Services und Holding. In dem Segment hat sich so gut wie nichts geändert. Wir haben mit dieser Segmentierung natürlich etwas weniger auf den ersten Blick die Trennung zwischen Print und Online im Visier, damit das für Interessierte weiterhin transparent bleibt, für unsere Investoren, für Sie als Journalisten werden wir das natürlich weiter separat ausweisen, soweit das möglich ist. Lothar Lanz wird das gleich auch in der Präsentation für den ganzen Konzern darlegen, sodass hier weiterhin volle Transparenz über die negative Entwicklung des Printgeschäfts und die positive Entwicklung des Online-Geschäfts gegeben bleibt. Man muss allerdings sagen, dass in der Struktur dieser integrierten Arbeitsweise die Trennung immer schwieriger wird. Umsätze, Umsatzanteile können Sie noch sehr gut nachvollziehen, aber Kostenstrukturen kaum noch, wenn Sie diese voll integrierten Redaktionen und Dienstleistungsorganisationen im Verlag haben. Zum Schluss noch ein kurzer Überblick über die wesentlichen digitalen Initiativen im Jahr 2013. Die Umsetzung des Bezahlmodells bei der Welt, das Modell der kostenlosen Leseprobe, wenn Sie so wollen. 20 Klicks sind kostenlos und dann muss man, wenn man weiterlesen will, bezahlen und ein Abo abschließen. Wir haben damit in 6 Monaten 47.000 zahlende Abonnenten für die Welt gewonnen. Das ist eine sehr ermutigende Zahl und zeigt, dass trotz der Tatsache, dass die Welt hier weitgehend allein auf weiter Flur mit ihrem Bezahlmodell operiert, doch erhebliche Zahlungsbereitschaft der Kunden vorhanden ist. Und für uns ist das insgesamt sehr ermutigend, zumal diese Entwicklung auch sehr zufriedenstellend so weiter verläuft und auch immer wieder neue Abonnenten dazukommen, die sich einfach nur aktiv für ein digitales Abonnement der Welt entscheiden. Bei Bild sind wir einen etwas anderen Weg gegangen. Bild Plus ist ein Modell, bei dem die Webseite nach wie vor gratis bleibt, einzelne Artikel mit Plus gekennzeichnet sind, Premium-Inhalte, investigative Inhalte, besonders exklusive Unterhaltungsinhalte, bestimmte Bildinszenierungen, die nur Bild so machen kann. Diese Dinge sind dann hinter dem Plus und wer die lesen will, muss bezahlen und dann eben ein Abo für Bild Plus abschließen, entweder nur für den journalistischen Inhalt oder in Kombination mit der Fußball-Bundesliga-Clip-Übertragung. Hier sind innerhalb von 6 Monaten 152.000 digitale Abonnenten gewonnen worden. Auch das sehen wir als extrem ermutigende Zahl. Stepstone, das in Europa marktführende Stellenportal, hat die Sound Group übernommen. Das ist eine in Irland beheimatete und in Irland marktführende, aber auch in anderen Auslandsmärkten, vor allen Dingen in Südafrika, sehr erfolgreich marktführend operierende Stellenportalfirma, die wir übernommen haben. Außerdem Your Career Group, das ist der Marktführer im Touristik-, Hotel- und Gastronomiebereich, also Rekrutierung aus diesen drei sehr personalintensiven Branchen, eine gute Ergänzung für Stepstone, die damit ihre Marktführerschaft weiter ausbauen. Kaufda, dieses so erfolgreiche Unternehmen der digitalen Schweinebauchanzeigen, hat nicht nur in Deutschland großen Erfolg, großes Wachstum erreicht, sondern auch in Frankreich, wo sie heute schon profitabel operieren. Sie sind in Spanien, in Russland, in Brasilien aktiv. Und da das immer noch weltweit ein ziemlich einzigartiges, innovatives Geschäftsmodell ist, das es so in dieser Form woanders nicht gibt, haben wir uns entschieden, mit diesem Unternehmen auch den Schritt nach Amerika zu gehen. Kaufda ist vor einigen Monaten in USA gelauncht worden und dort arbeiten immerhin schon in so kurzer Zeit 25 große, maßgebliche Handelsketten der Vereinigten Staaten mit Kaufda zusammen, sodass die Prognose recht ordentlich aussieht. Runtastic ist eine Akquisition zum Ausbau unseres Sportportfolios. Sport bleibt ein marktführendes Themencluster des Unternehmens. Und hier haben wir mit dieser, wenn Sie so wollen, es ist ein App-Verlag. Also wie Sie früher eine Sportfachzeitschriftenverlag gekauft haben, so kaufen Sie heute einen Sport-App-Zeitschriften- oder App-Angebotsverlag, der hier als reines Paid-Content-Modell funktioniert. Und alle unter Ihnen, die regelmäßige Jogger sind, werden wahrscheinlich Runtastic kennen und schätzen. Project A, unsere Investition in diese Venture-Gruppe, die aus einer Abspaltung der Rocket Internet entstanden ist, schließt eine Lücke zwischen den bisher für uns prägenden strategischen Spätphaseninvestitionen und den Frühphasenaktivitäten. Wir müssen, wenn die Digitalisierung für uns so essentiell ist, auch in früheren Phasen des Geschäfts als Gründer oder Frühinvestoren erfolgreich sein. Das können wir nicht anderen überlassen. Das muss als Kern-DNA des Unternehmens auch uns gelingen. Deswegen ist es sehr wichtig, hier mit Project A zu lernen, Kompetenzen aufzubauen und in diesem Frühphasenbereich Erfahrungen und hoffentlich Erfolge zu sammeln. Und schließlich die Gründung des Joint Ventures mit Plug and Play, dem Accelerator aus dem Silicon Valley, den wir hier in Berlin als europäischen Accelerator etabliert haben. Wir haben hier zweimal 8 Unternehmenskonzepte in den Accelerator aufgenommen. Wir haben hier bereits 2 Bewerbungsrunden für Anschlussfinanzierungen abgehalten. In der ersten Runde haben 7 von 8 Unternehmen einen Investor gefunden. In der zweiten Runde haben wieder 7 von 8 Unternehmen Investoren gefunden. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Erfolgsrate bei solchen Start-up-Unternehmern. Und ich glaube, Plug and Play ist im Begriff, sich relativ zügig einen guten Ruf in der Branche zu erschließen. Und für uns ganz klar auch ein Instrument, um rund um journalistische Geschäftsmodelle im Internet, rund um Inhaltemodelle und die Inhaltevermarktung und Inhaltemonetarisierung entlang unserer Strategie, also auch Rubriken, also auch Werbevermarktung, können wir hier in sehr frühen Phasen unternehmerische Talente identifizieren und erfolgreiche Unternehmenskonzepte identifizieren. Ja, damit bin ich am Schluss. Wie gesagt, das Ziel, der führende digitale Verlag zu werden, ist anspruchsvoll. Die Emanzipation der Zeitung vom Papier ist die leitende Idee dabei. Die erfolgreiche Etablierung von unabhängigem kritischem Qualitätsjournalismus in der digitalen Welt treibt uns. Wir haben nach dem Jahr des Umbaus und der Investitionen in 2013, in 2014 uns vorgenommen, uns sehr stark auf die operative Umsetzung zu konzentrieren. Wir haben uns vorgenommen, weiterhin Akquisitionsgelegenheiten zu nutzen. Und wir haben uns vorgenommen, die Profitabilität des Unternehmens zu steigern. Wir wollen den Umsatz in einem einstelligen Prozentsatz über das Vorjahr steigern. Wir haben uns vorgenommen, das operative Ergebnis, das EBITDA, in einem kleinen zweistelligen Prozentsatz gegenüber dem Vorjahr zu steigern und das Ergebnis pro Aktie ebenfalls in einem kleinen zweistelligen Prozentsatz gegenüber dem Vorjahr zu stärken.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrem Licht.